Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Curve. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Focus.
Hallo und ich bin Jakob Augstein, der Verleger des Freitag.
Jakob, aufregende Wochen, jedenfalls wenn du Denkmal oder Statue bist, der Woche der Bilderstürmerei. In Amerika haben sie jetzt, glaube ich, die Columbus-Statue irgendwo vom Sockel geholt. In London Riesenaufregung um Winston Churchill. Bei uns gibt es Aufrufe, endlich Bismarck loszuwerden und natürlich Wilhelm II., den alten Kriegstreiber. Ich habe, glaube ich, im Spectator gesehen, ein ganz schönes Stück von Sahil Mattami heißt der Kollege. Überschrift, die Taliban, eine Entschuldigung. Wo er sagt, ja eigentlich, wir haben damals uns über die Taliban hergemacht und verspottet, als sie 2001, war das glaube ich, in Afghanistan diese großen Buddha-Statuen gesprengt haben, aber eigentlich waren sie doch nur ihrer Zeit voraus. Die Taliban hatten erkannt, dass Denkmäler nicht nur politisch neutral sind, sondern gewissermaßen Wertesysteme in Stein verkörpern, dass sie Machtstrukturen transportieren von einem Jahrtausend ins andere.
Ich glaube, das hat nie jemand bestritten, Jan. Ich fürchte, das ist eine Sache, die du auch mal wieder falsch verstanden hast, dass natürlich Denkmäler Erinnerungskultur repräsentieren wie nichts anderes, weil sie eben sichtbar sind und in der Mitte der Gesellschaft und des Alltags stehen und dass deshalb sozusagen sich jede neue Generation wieder überlegen muss, wie stehen wir eigentlich zu dem, an was da erinnert werden soll und wie finden wir eigentlich die Art und Weise, in der vor allen Dingen daran erinnert werden soll. Das halte ich jetzt ehrlich gesagt...
Jakob, aber nach diesem kleinen theologischen Exkurs...
Nicht für so wahnsinnig...
Du erinnerst dich daran, dass die größere Aufregung herrschte, ich glaube relativ unisono im Westen, auch in den von dir beheimateten Vierteln, über diesen barbarischen Kulturakt, die Taliban zerstören die größten Buddha-Statuen der Welt.
Ja, es war ja auch ein barbarischer Kulturakt, denn der Zweck dieser Statuen, und um den geht es ja dann eben am Ende des Tages, den halten wir für einen guten, denn auch als Nicht-Buddhist sozusagen stehen wir doch dem Buddhismus als einer Weltreligion positiv, zumindest aber neutral gegenüber und sind nicht der Meinung, dass sie aus religiösen Gründen einfach niedergesäbelt werden sollen, während, und das ist ja im Grunde das, worum es jetzt heute geht, man sich fragen muss, warum steht eigentlich in einer englischen Stadt eine Statue von einem Sklavenhändler aus dem 17. Jahrhundert? Antwort, weil er der Stadt wahnsinnig viel Geld gespendet hat und die ganze Stadt ihren Reichtum auf Sklavenhandel aufgebaut hat. Aber vielleicht ist das dann doch eher ein Grund, das Denkmal von dem Sklavenhändler selber abzuräumen, also vielleicht durch den Stadtrat, und stattdessen ein anderes Denkmal aufzustellen, nämlich was an die Schandtaten der Vergangenheit erinnert. Jedenfalls hätte ich das den Kollegen in Bristol empfohlen, aber nun haben die Demonstranten diese Arbeit ja auch so erledigt. Und das finde ich eigentlich richtig. Jan, es ist nicht jedes Denkmal wert, stehen gelassen zu werden. Also es gab zum Beispiel ganz, ganz viele Adolf-Hitler-Statuen, könnte ich mir jetzt vorstellen, Büsten oder so, die hat man nachher ja auch weggeräumt. Oder findest du, die hätte man stehen lassen sollen?
Nein, bin ja ganz bei dir. Also dieser Herr Coulson, den ich bei der Gelegenheit kennenlernte, dieser Sklavenhändler aus Bristol, meinetwegen soll das auch im Wasser verschwinden. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass in Belgien bis heute offenbar an Leopold II. Erinnert wird, in anteilnehmendem Gedenken, der Mann, der den Kongo als Privatkolonie betrieben hat und unsprechbares Grauen über die dortige Bevölkerung gebracht hat. Also Joseph Conrads Reise ins Herz der Finsternis ist die Reise in die Leopold-II-Kolonie Kongo. Da bin ich ja sofort dabei. Aber schon bei Churchill setzen mir natürlich gewisse Zweifel ein. Ich meine, Churchill, würde ich sagen, oh Gott, ja, der Mann hat immerhin Europa befreit, hat zugegebenermaßen nicht so schön gesprochen über Inder, Malaien und andere Bewohner des britischen Empires, also jedenfalls nicht so, dass man ihn noch eine deutsche Talkshow einladen könnte, aber vielleicht gibt es ja doch ein paar Sachen, die für ihn sprechen. Und das Irre ist ja, es setzt sich ja jetzt sofort, also okay, sagst du, gut, Coulson, klar, Leopold II., meinetwegen, Wilhelm II. Auch geschenkt, aber ich meine, Gandhi, ich dachte immer, Gandhi, das sei so eine Figur wie dein Buddha, ja, zu dem wir aufblicken, nee, sagen jetzt die Demonstranten, Gandhi hat Inder, eine Zeit lang auch offenbar in Südafrika gelebt, sich sehr, sehr, sehr negativ über schwarze Menschen geäußert. Gilt jetzt als Superrassist, der muss raus. Ich meine, was bleibt noch über? Mutter Teresa, wissen wir, hat auch übrigens nicht immer so gehandelt im Nachhinein. wie man sich das von einer Frau Gottes wünscht.
Aber
selbstverständlich bei Jesus findest du Passagen, wo du heute bedenkenvoll den Kopf schütteln musst.
Jan, die Geschichte des Bildersturms ist sehr, sehr alt. Ja? In der protestantischen Reformation im 16. Jahrhundert haben die Bilderstürmer viele, viele Kunstwerke kaputt gemacht, wo man nachher denkt, hätten sie sie mal lieber nicht kaputt gemacht. Übrigens nicht alle. Ja, Luther selber hat dafür gesorgt, dass in Nürnberg, nicht St. Sebald, St. Lorenz, kann ich nur empfehlen, Leute, die mal nach Nürnberg kommen, guckt euch diese Kirchen an. Das sind protestantische Kirchen, jetzt natürlich, klar, Nürnberg, protestantisch, aber voller wunderbarer katholischer Kunstschätze. Warum? Weil dort ein paar kluge Bürgersleute gewesen sind, die gesagt haben, okay, wir ändern jetzt zwar unseren Glauben, aber ehrlich gesagt, die Kunst, die wollen wir behalten. So hätte man das machen müssen, so haben es aber nicht alle gemacht und deshalb geht manchmal mit den Leuten eben der gute Wille, meinetwegen manchmal auch die Hysterie oder das Eiferertum durch. Aber das ist doch nicht der Punkt, über den wir uns hier gerade unterhalten sollten. Wir sollten uns doch darüber unterhalten, was machst du eigentlich mit Denkmälern, die im Grunde scheiße sind, um es jetzt mal ganz klar zu sagen. So wie dieses wirklich miese, schlimme Denkmal in Hamburg, was immer noch da steht. Deutsch, wir müssen sterben, damit Deutschland leben kann, oder Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen, oder irgendwie so ein militaristischer, grauenhafter Betonsteinblock, der da, wo so Soldaten so im Relief drum rummarschieren. Da wurde dann vor einigen Jahren, das ist jetzt auch schon eine Weile her, von Alfred Hrtitschka so ein Gegendenkmal daneben gesetzt, aber das sieht man kaum, das ist zwischen so Bäumen und so, und im Wesentlichen hat sich doch an diesem Ort in Hamburg, Dammtor, nichts geändert. Und ehrlich gesagt nervt es. Ich finde, solche Denkmäler gehören abgeräumt. Was soll das? Warum müssen wir Militarismus, den deutschen Militarismus noch im Denkmal verherrlichen? Das haben wir echt hinter uns gelassen. Und deshalb, natürlich hat jede neue Generation das Recht, die Denkmäler der Vorväter auch abzuräumen, ist doch logisch, wäre ja absurd. Stell dir mal vor, wir müssten den ganzen Schrott irgendwie für die nächsten 500 Jahre mitschleppen. Was für ein Wahnsinn. Das nächste Ding übrigens, für dessen ersatzlose Streichung ich wäre, ist natürlich das Bismarck-Denkmal in Hamburg. Jeder Hamburg-Besucher wird es sehen. Irgendwann guckt man erschrocken hoch, riesiges Ding, steht da, taucht so aus wie auf dem Nichts da am Hafen unten, St. Pauli. Weg mit dem Ding.
Ja, okay. Dann sei es mir aber erlaubt, Jakob, dass auch ich mal meine eigene Liste aufmache. Die Grüne Jugend hat ja jetzt, glaube ich, aufgerufen, die Statuen müssen weg. Ja? Also die Köpfe sollen wieder rollen. Und wenn es auch nur die Beton- oder Gipsköpfe sind, bin ich jetzt ganz dabei. Also eine Figur, die mir zum Beispiel mal einfallen würde, oder ein Denkmal, auf das man verzichten könnte, Karl Marx, ja, hat sich verschiedentlich hochproblematisch geäußert, hat das schlimme N-Wort mehrfach benutzt. Über Ferdinand Lassalle, den er auf den Tod nicht ausstehen konnte, den hat er einen jüdischen Nigger genannt und den eigenen Schwiegersohn als Abkömmling eines Gorillas beschimpft, wenn ich mich recht erinnere an meine Marx-Lektüre, hat sich übrigens auch mehrfach schwer antisemitisch geäußert. Oder Che Guevara, hab jetzt bei dieser Gelegenheit zur Kenntnis genommen, dass eine Che Guevara-Statue im Donaupark in Wien steht. Che Guevara würde heute oder nach heutigen Maßstäben gelten als Vergewaltiger, Rassist, Terrorist. Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, warum gerade auch der pazifistische Flügel der Linken einen Mann verehrt, der zum Zeitvertreib Scheinerschießung im bolivianischen Dschungel durchgeführt hat, Stalin toll fand.
So viele Che Guevara.
Und auch sonst übrigens relativ wenig auf das Leben andersdenkender
kam.
Also dann macht doch jetzt jeder seine Privatliste und wir fangen mal an. Also Gerechtigkeit auf beiden Seiten.
Doc Gaga, auf beiden Seiten, interessant. Ich wusste gar nicht, dass wir hier verschiedene Seiten haben. Du meinst, ich räume deinen Sklavenhalter
genau.
ab und du dafür meinen Marx.
Den habe ich ja schon.
Sind wir auf dem Level?
Das gilt nicht. Der Handel gilt nicht, weil den habe ich ja schon sozusagen in den Topf geworfen, an Coulson. Den kannst du geschenkt haben. Aber am Churchill
hängen. Ja, Churchill würde ich auch. Das heißt also sozusagen mein Marx und dafür gibst du deinen Bismarck her. Ist es so ein bisschen so wie beim Quartett? Oder das finde ich wiederum eine ganz lustige Idee. Und übrigens, Jan, so schrecklich viele Marx-Statuen haben wir auch in Westdeutschland zumindest gar nicht. Auch die Zahl der Che Guevara-Statuen ist doch relativ überschaubar. Ist schon interessant, dass du so, das, aber ich glaube, das nennt man so Derailing, weil der Großteil der Denkmäler, die wir wirklich haben im Westen, sind halt Kriegsdenkmäler. Diese komischen Stelen, diese komischen Gedenksteine und unsere Gefallenen und ich weiß nicht mehr. Jeder kann doch nur sozusagen sich mit den Denkmälern beschäftigen, die er hat. Wir haben in Deutschland nicht so wahnsinnig viele Sklavenhalter, Sklavenhändler, Denkmäler, weil ehrlich gesagt ist das eine Sache, die ja, jetzt kommen bestimmt dann die Mails, die mich eines Besseren belehren, aber die doch im Wesentlichen an den Deutschen vorbeigegangen sind. Dafür kamen sie als zu spät. So, das heißt also, jeder kann doch nur sich mit den Denkmälern beschäftigen, die er quasi auf der Uhr hat. Und bei uns sind es natürlich die militaristischen und kriegsverherrlichenden Denkmäler. Und ich finde auch, dass die nicht mehr in unsere Öffentlichkeit gehören. Oder wenn, dann nur verpackt und in einen Kontext gesetzt, wo das aber auch wirklich hinhaut, wo es funktioniert.
Ich fessel mich ja jetzt nicht an das Churchill-Mahnmal und sage, hier, das ist heiliger Boden, den dürft ihr nicht betreten, ihr linken Demonstranten. Nein, was mich stört, ist diese, wie immer, glaube ich, diese moralische Selbstüberhöhung. Also jede Generation neigt ja offenbar dazu, sich selber für den Höhepunkt der menschlichen Entwicklung zu halten. Und das leuchtet natürlich auch irgendwo ein, dass jemand, der im letzten Jahrtausend geboren ist, halt nicht diesen moralisch integren Standpunkt erreicht haben kann, diese moralische Leuchtkraft, ja, wie, sagen wir mal, ein Millennial oder ein Mitglied der Generation Z oder X oder Y. Was mich verblüfft, ist, dass die jetzigen Bilderstürmer so wenig Fantasie haben, wie wir möglicherweise in 10, 15, 20 Jahren dann auf die Denkmäler gucken von den Leuten, die sie jetzt errichten. Selbst wenn wir jetzt für den Deutschen Bundestag ein Denkmal errichten würden von Katrin Göring-Eckardt, ja, der Frau, die mit den Bienen spricht, Quatsch, auf das sich die ganze grüne Jugend, auf, lass mich ausreden, die ganze grüne Jugend einigen kann, dann wird in 20 Jahren jemand kommen und sagen,
es hat noch,
in 20 Jahren,
Denkmäler.
Katrin Göring-Eckardt ist das nicht diejenige, die immer nur gesagt hat, wir sollen die Schlachthöfe stilllegen, tatsächlich aber heimlich Fleisch gegessen hat, so wie Thomas Jefferson, der die Unabhängigkeitserklärung der amerikanischen Vereinigten Staaten mitverfasst hat, aber tatsächlich auf seinem Landgut Monticello selber Sklaven gehalten hat?
Jan.
Obwohl er in der Unabhängigkeitserklärung so schön reingeschrieben hatte, dass alle Menschen gleich sind. Ich sag dir, im Rückblick kann die ältere Generation den moralischen Ansprüchen der Jüngeren eigentlich nie genügen. So, jetzt bist du dran.
Niemand will ein Denkmal von Katrin Göring-Eckardt setzen. Heute werden sowieso gar keine personalisierten Denkmäler mehr gesetzt. Da müsste ich jetzt sehr, sehr lange suchen und du wahrscheinlich auch, bis dir überhaupt eins einfällt. Das funktioniert halt heute anders, weil unsere Erinnerungs- und Gedenkkultur eine andere ist. Mann, darum genau geht es doch gerade. Das heißt, die Tür, die du da versuchst einzurennen,
ist ja nicht das Denkmal,
die Tür, die du versuchst einzurennen, die ist noch nicht mal, die ist nicht nur deshalb, die gibt es gar nicht sozusagen, die ist nicht nur offen, die gibt es überhaupt nicht. Es werden heute keine personalisierten Denkmäler mehr gebaut. Vielleicht baut Trump mal selber von sich eins irgendwie und stellt es bei sich in den Garten. Das ist doch genau das, worum es geht. Heute gibt es Mahnmale, die erinnern sozusagen an schreckliche Verbrechen der Vergangenheit. Und es gibt Kunst im öffentlichen Raum. Sonst gibt es keine Denkmäler mehr in dieser Form.
Aber Jakob, jetzt versuchst du es auf dem Weg der Einfalt.
Das ist die Realität.
Natürlich.
Nein,
aber doch keinen Sinn. Unsere Denkmäler sind was anderes. Heute, unsere Denkmäler sind Straßennamen, sind Flughäfen, die wir nach bedeutenden deutschen Persönlichkeiten nennen. Also Franz Josef Strauß oder Willy Brandt. Und genau da setzen ja auch die Zweifel an. Das wird dir entgangen sein, aber in München zum Beispiel gibt es eine Diskussion. Eine Historikergruppe hat jetzt eine Reihe von Straßennamen vorgelegt, von denen sie meint, dass man darüber nachdenken muss, ob man die
normaler beibehalten Vorgang kann. Passiert darunter, immer zu.
Wen wundert's? Franz Josef Strauß-Ring. Vorwurf an Strauß. Ich dachte, es ist Satire, ist aber ernst. Franz Josef Strauß hat mal in Afrika Antilopen gejagt und bei der Gelegenheit offenbar gesagt, darauf angesprochen, er finde, wir Schwarzen müssten zusammenhalten. Das ist ein Gag, würde ich sagen. Im Zweifel ist es sogar das Gegenteil von Rassismus. Die Leute ziehen sich heute schwarze T-Shirts an, um ihr Zeichen gegen den Rassismus zu setzen. Franz Josef Strauß hat gleich eine ganze Partei gegründet, die so schwarz wie die Nacht war, ja? Gilt jetzt als wahrscheinlich rhetorisches Blackfacing oder sowas. Ist doch, so läuft die Chose. Aha,
gut, er hat die CSU nicht gegründet, aber ist jetzt auch egal. Ja, wahnsinnig lustige Anekdote. Bin dann gespannt auf den Ausgang der Debatte in München, ob der Franz-Josef-Strauß-Ring umbenannt wird. Mein Tipp ist nein, denn man kann natürlich, das nennt sich dann Demokratie, in der Demokratie kann man alle möglichen Anliegen vorbringen, auch die unsinnigen. Und ich glaube nicht, dass man in München, in Bayern, das Andenken von Franz Josef Strauß mit Füßen treten wird. Denn das hat er am Ende des Tages einfach nicht verdient. Und übrigens heißt der Flughafen in München auch nicht offiziell so, sondern nur inoffiziell. Ja, der IATA-Code ist halt MUC und nicht irgendwie FJS.
Das Interessante finde ich, und da weichst du aus, dahinter steht ja ein Geist, eine Vorstellung, man könne die Welt verbessern, indem man Dinge, die einem nicht verpassen, die aus der Zeit gefallen erscheinen, unsichtbar macht. Und wir haben die gleiche Diskussion, die wir jetzt bei den Denkmälern sehen, ja auch bei Büchern, aktuell bei Filmen. Ja. Die BBC nimmt also aus der Mediathek eine britische Serie. Little Britain habe ich ganz gerne gesehen vor 10 Jahren. Warum? Weil die Akteure sich nicht nur über alle möglichen Gruppen lustig machen und Charaktere darstellen, sondern eben neben dem weißen Proletarier auch eine übergewichtige schwarze Frau. Und das gilt eben heute als so schrecklich, dass man das in den Giftschrank sperren muss. Fawlty Towers war jetzt, glaube ich, die Diskussion vom Wochenende. Also dieser, glaube ich, Offspin von Monty Python. Berühmtester Sketch, dieses Hotel-Ehepaar, ja, das jetzt Deutsche zu Gast hat und wo der Running Gag ist, don't mention the war. Also ja, die Deutschen nicht in ihren Gefühlen verletzen. Und da stolziert dann neben dem etwas derangierten Hotelbesitzer immer ein klar als solcher gekennzeichneter Rassist über die Bühne. Es ist jetzt schon nicht mehr möglich, dass du offenbar Rassisten als Rassisten darstellst, ohne dass die BBC kommt und sagt, nee, das muss jetzt auch raus. Vom Winde verweht, übrigens ein schrecklicher Film, da ist der Menschheit jetzt nicht viel verloren gegangen, wenn der in Archiven verschwindet, mal gar nicht zu reden. Empfindest du das nicht auch ein bisschen unheimlich?
Naja, klar, also wie gesagt, wenn jetzt Literatur und Kunst sozusagen im Nachhinein nach heutigen moralischen Gesichtspunkten gesäubert wird, ist es halt so wie bei allen Säuberungen und Retuschen schwierig. Und ich möchte auch nicht, dass bei Asterix und Obelix bei den Piraten der schwarze Pirat mit dem Sprachfehler rausgestrichen wird aus den Comics, nur weil er halt der schwarze Pirat mit dem Sprachfehler ist. So, das fände ich jetzt auch falsch. Aber ich glaube, dass glücklicherweise, Jan, funktioniert die echte Gesellschaft und die Realität anders als unsere kleine Debatte hier und auch anders als die Medien und übrigens auch anders als die Hysteriker im Internet. Die Leute wissen dann am Ende des Tages schon ganz genau irgendwie so, wo man einsetzen muss und wo nicht. Jedenfalls im Wesentlichen wissen sie es. Und wenn der SPD-Verteidigungsminister Struck seinerzeit dafür gesorgt hat, dass die keine Bundeswehreinrichtung mehr nach Werner Mölders heißen, der ein hochdekorierter Jagdflieger war und aber auch in der Legion Condor schon seine Verbrechen begangen hat, dann ist das einfach ein Fortschritt. Das ist einfach gut und es hat nichts mit dem zu tun, was du hier gerade sagst, denn wenn dann sozusagen die kleine Hexe von Ottfried Preußler irgendwie so durchgeflöht wird, weil da irgendwelche Nicht-PC-Begriffe drinstehen, dann ist das eben totaler Schwachsinn. Aber das eine ist Schwachsinn und das andere ist richtig. Und wenn man das aber alles nur miteinander vermischt, so wie du das tust, dann, mein lieber Freund, verfolgt man damit im Zweifelsfall eher finstere Absichten und keine der Aufklärung.
Ich dachte jetzt gerade, wenn du nicht den letzten Satz noch nachgeschoben hättest, dass wir auf einer wunderbar versöhnlichen Note enden könnten, ja? Schwachsinn links, Schwachsinn rechts und jetzt versuchst du mir noch einen reinzuwürgen.
So ist es.
Das ist jetzt doch an diesem sehr verregneten Tag ein deprimierendes Ende. Wir versuchen ja, oder ich versuche ja eigentlich immer auf einer heiteren Note zu enden. Ich weiß nicht, Jakob. Also, weißt du, was das, da wollte ich dir eigentlich recht geben, wahnsinnig tröstlicher ist. Du kannst jetzt 30 Mal diesen Film irgendwie verbieten, vom Winde verweht und aus irgendwelchen Mediatheken beim ZDF und Warner Brothers und wo auch immer, der sich gerade aufhält, streichen. Zack, gehen die Verkaufszahlen bei Amazon hoch. Ja? Ich glaube, all-time high. Ihr findet immer einen Weg, solange wir die Marktwirtschaft noch haben. Ja, in dem Sinne, jetzt habe ich doch nochmal die Kurve gekriegt, finde ich. Das war eine Produktion von Focus Magazin. Sie können uns abonnieren auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und bis dahin, Jakob, bleibt uns nur zu sagen, wir sehen betroffen den Vorhang zu. Und alle Fragen offen, oder?
Alles klar, danke und tschüss.